Hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe von Uns Österreichs jetzt. Wie immer an meiner Seite die Theresa.
Hallo und an meiner Seite wie immer der Alex.
Hallo und an der virtuellen Seite von uns heute zum ersten Mal als Premiere einen Gast. Und zwar haben wir den Herrn Andreas Peham. Wir nennen ihn Andreas oder Andi, darf man sagen. Das ist sehr nett.
Bitte.
Und ja, hallo zur Premiere von einer Remote-Aufnahme von Uns Österreichs jetzt. Und ja, also wir kommen heute gleich auf den Gast zu sprechen. Der ist eben der Herr Andreas Peham und ich bitte jetzt die, quasi dir mal kurz vorzustellen. Was machst du, woher kommst du, wer bist du?
Ja, ich komme ursprünglich aus Oberösterreich, bin 8 Kilometer entfernt von Mauthausen aufgewachsen, was vielleicht auch eine Rolle spielt, dahingehend, dass das Interesse für diese Themen quasi ja auch biografisch, geografisch zugrunde gelegt ist bei mir. Mir hat das eigentlich mit 14 begonnen zu interessieren. Der Ort, die Verbrechen und vor allen Dingen, was uns als 14-Jährige so wütend gemacht hat, war das Tabu, das Schweigen, das drüber gelegen ist. Und das war für meine Politisierung, ja, würde ich sagen, ausschlaggebend, diese Auflehnung gegen einen Umgang mit dem Narzissmus, mit seinen Verbrechen, mit seinen Tätern, aber mit den Opfern. Dagegen habe ich damals begonnen zu kämpfen, mich zu engagieren. Das hat sich dann nach der Matura in Wien fortgesetzt an der Universität, wo wir damals noch viel mehr wie heute, nämlich auch noch in der Universität mit Rechtsextremen in Form der Burschenschafter konfrontiert waren, auch gewalttätig, körperlich. Es kam da immer wieder zu Zusammenstößen, Übergriffen von Seiten Rechtsextremer. Ich war auf der einen Seite eben politisch oder bitte nach wie vor, aber vielleicht nicht mit dem Ausmaß, also politisch involviert, engagiert. Und dann hat mich halt schon während dem Studium interessiert auch sozusagen, mit wem habe ich da überhaupt zu tun? Wer sind Burschenschaften? Woher kommt das? Auch historisch, ich meine, ich war immer historisch interessiert, aber es fehlte doch viel Wissen. Und so bin ich ins DÖF gekommen als Benutzer zuerst. Also in das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, wo es eine eigene Abteilung Rechtsextremismusforschung gibt. Und dort habe ich vieles über Burschenschaften schon gefunden, habe aber auch vieles hergetragen. Und so ist die Beziehung quasi, hat damals eben begonnen. Ich habe quasi gebracht und genommen, das wäre eh im Idealfall immer so, wir verstehen uns natürlich als Service-Einrichtung, aber freuen uns auch, wenn Leute uns etwas, uns auf etwas aufmerksam machen.
Wie ist denn das organisatorisch aufgesetzt? Ist es auf Verein oder ist es öffentlich?
Formal eine Stiftung. Mhm. Diese Stiftung wird vom Verein Dokumentationsarchiv getragen. Auf der einen Seite, das ist aber kein stiftender, also zahlender Beiträger, die tatsächlichen Stifter sind die Republik Österreich in Form des Wissenschaftsministeriums und die Stadt Wien. Die beiden zahlen jeweils zu 50% eben den Stiftungsbeitrag für die Stiftung Dokumentationsarchiv. Mit dem finanzieren wir unser sozusagen unsere laufende Tätigkeit. Darüber hinaus gibt es natürlich viele Projekte, also auch diesen Output, den wir haben, der ließe sich mit diesen Geldern alleine nicht erreichen. Also da sind wir auf viele Zusatzförderungen angewiesen und vor allen Dingen auf Selbstausbeutung, eben wie so oft in diesem Bereich, und auf das Engagement der hier Arbeitenden. Ja, und ich habe eben, wie gesagt, als einer, der was gebracht hat und das DÖF auch als Archiv genutzt hat, bin ich dann ja, gleich da geblieben, einfach immer ausgegangen. Ich habe zuerst Zivildienst gemacht und bin dann schon in die Rechtsextremismusabteilung quasi dann reingewachsen. Zunächst auf Werkvertrag und dann seit 2004 in Form einer Anstellung. Was mache ich hier? Und da, und das ist wichtig, das ist jetzt nur ein Ausschnitt aus dem Tätigkeitsbereich des Dokumentationsarchivs, aber aufgrund der, wenn man so will, tagespolitischen Relevanz dieser Thematik Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und so weiter, ist natürlich wenig überraschend dieser Bereich öffentlich am meisten präsent, auch in den Medien. Und es führt dazu, dass viele in der Öffentlichkeit glauben, das Dokumentationsarchiv ist jetzt sozusagen ausschließlich mit diesem Thema befasst, beschäftigt. Also von ungefähr, ich glaube, 19 Leuten sind gerade mal zwei, ich und der Kollege Dr. Bernhard Weidinger, in der Abteilung Rechtsextremismusforschung. Das, der Rest teilt sich auf, vor allen Dingen auf historische Bereiche, die aber natürlich bei Weitem, da muss man oft auch sagen, leider, aber auch verständlicherweise eben aufgrund der politischen oder tagespolitischen Relevanz, die halt öffentlich nicht so präsent sind. Was machen wir jetzt in der Rechtsextremismusabteilung? Also das kann man zusammenfassen als Monitoring, also Beobachtung des Rechtsextremismus in all seinen Facetten. Das kann ja eben unterschiedliche aus. Das Phänomen kann unterschiedliche Ausmaße annehmen. Ganz rechts außen. Und da ist natürlich die Beobachtung am schwersten, weil hier haben wir es zu tun mit einem kriminellen Milieu. Diese Grenze ist eben gezogen durch das Verbotsgesetz und außerhalb des noch demokratisch Zulässigen stehen eben die Neonazis, die sich natürlich nicht gern in ihre Karten schauen lassen. Hier ist es sehr schwierig, natürlich diesem Monitoring-Auftrag gerecht zu werden, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass sich der Neonazismus in den letzten Jahren in den neuen sozialen Medien, im Internet sozusagen ausdiffundiert hat und es immer schwieriger wird, dieses Feld halbwegs im Blick zu haben. Und da bin ich wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, ohne Menschen in der Zivilgesellschaft, die uns immer wieder darauf hinweisen, auf Beobachtungen, vor allen Dingen im Internet, könnten wir unsere Arbeit gar nicht leisten. Also da arbeiten wir mit vielen Leuten draußen zusammen. Wir haben vor allen Dingen die organisierte extreme Rechte, wie gesagt, beginnend beim Neonazismus, dann ist Verbotsgesetz und dann kommt der Rechtsextremismus, hier auch der parteiförmige Rechtsextremismus, zu dem zählen wir auch die FPÖ, die Freiheitliche Partei. Und dann, wenn wir weiter Richtung sogenannte politische Mitte gehen würden, gibt es dann noch den Rechtspopulismus, der ist aber in Österreich relativ unterentwickelt, eben aufgrund der Stärke des Rechtsextremismus. Ja. Wir konzentrieren uns auf den organisierten Rechtsextremismus, FPÖ und ihr Vor- und Umfeld, beziehungsweise auch auf den organisierten Neonazismus, wobei hier, wie gesagt, streng genommen von Organisation nicht mehr gesprochen werden kann. Wir haben es hier mit ganz losen Zusammenhängen zu tun, mit dem sogenannten führerlosen Widerstand, mit sogenannten einsamen Wölfen. Und die sind nicht nur einsam, weil sie im klinischen Sinne sozusagen die Gesellschaft scheuen, also sehr kontaktscheu sind, soziophob, sondern das ist auch eine Strategie, diese Zellenbildung bis sozusagen zum Einzelnen runter erschwert natürlich die behördliche Verfolgung ungemein. Ja, das ist
Klingt ein wenig wie die Organisationsform auch von Al-Qaida und so weiter, oder?
Also genau,
auch so Zellenbildung schwer nachvollziehbar.
Genau. Ich habe in vielen Arbeiten auch die Ähnlichkeiten von Dschihadismus und Neonazismus herausgearbeitet. Und diese Ähnlichkeit gibt es natürlich auch in organisatorischer, institutioneller Hinsicht, aber auch in ideologischer Hinsicht, die Versprechen, diese beiden Ideologien oder Gruppenformen, wie man es nennt, machen, sind sehr ähnlich. Mhm. Und es gibt aber auch auf der subjektiven Seite, auf der Nachfrageseite, wirklich ja, Ähnlichkeit bis hin zur Identität. Also es ist ein ähnlicher Typ, vor allen Dingen von Männern in ähnlichen Lebenslagen, mit ähnlichen Biografien, die dann vor jeweils unterschiedlichem Hintergrund halt entweder auf neonazistische Angebote oder auf dschihadistische Angebote reinfallen. Dazu sage ich gleich noch was, kurz noch um das Monitoring abzuschließen. Mhm. Also wir lesen quasi mit, also bei den Neonazis im Internet, die sich in der Legalität bewegen, haben durchaus auch noch gedruckte Publikationen, Zeitschriften, die regelmäßig erscheinen, die wir abonniert haben oder wo wir Leute haben, die es für uns abonnieren, weil auch rechtsextreme Gruppen nicht so gern das ans Dörf schicken, auch wenn wir dafür bezahlen. Also diesen Gefallen machen uns nur dann die wenigsten. Wo wir glauben, es liegt ein Verstoß gegen österreichisches Recht vor, bringen wir das zur Anzeige, müssen wir auch. Hier vor allen Dingen Verbotsgesetz, aber auch andere Gesetze wie der Verhetzungsparagraf 283 Strafgesetzbuch sind hier von Interesse und von Relevanz. Wir werten diese Zeitschriften, Internet-Einträge, Postings, alles Mögliche, also der Form sind da keine Grenzen gesetzt. Wir werten das aus. Wie gesagt, bei möglicher Strafbarkeit machen wir Anzeige. Aber auch darunter versuchen wir, es zu problematisieren, ja, weil nicht alles, was nicht verboten ist, ist sozusagen schon automatisch quasi gleichberechtigt im demokratischen Diskurs. Also hier versuchen wir, ja, auch klar im klassischen Sinne Aufklärungsarbeit zu leisten über die extreme Rechte seit 1998. Soweit kann man da zurückgehen in unserem virtuellen Archiv. Das ist quasi die Fortschreibung des Handbuchs des österreichischen Rechtsextremismus, das, glaube ich, 1996 das letzte Mal erschienen ist. Und dann haben wir sozusagen die Aktualisierungen immer im Netz, das heißt Neues von ganz rechts, wo wir ja immer wieder in unregelmäßigen Abständen hier berichten über den österreichischen Rechtsextremismus, wie gesagt, in all seinen Facetten. Ja, das ist ein Teil, die Monitoringarbeit. Der andere Teil, der mir natürlich viel mehr Spaß macht, ist die Präventionsarbeit, die Bildungsarbeit. Ich gehe seit 1993 eigentlich, aber regelmäßig seit Mitte der 90er Jahre in österreichische Schulen. Später dann weg von den Schulen, weil es hier im Bildungsministerium kein Interesse gibt an solcher Präventionsarbeit, diese Stunden nicht bezahlt werden. Jetzt bin ich mehr in die außerschulische Jugendarbeit gegangen, über das Sozialministerium, in die überbetriebliche Lehrlingsausbildung und so weiter. Also zu Gruppen von jungen Männern und Frauen, die politische Bildung eh auch brauchen, weil sie es in ihrem
und auch die Zielgruppe nicht darstellen.
Also Bildungspräventionsarbeit ist sozusagen mein zweites Standbein und quasi switchen zwischen beiden Themen immer wieder. Also einmal ist Monitoring, Beobachtung, Analyse, ist einmal die Prävention, die für mich auch eine politische Praxis ist. Zu beiden publiziere ich auch. Ich bin auch in einer Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit, abgekürzt FIPO. Und da haben wir schon, das sind so junge, also ich bin nicht mehr so jung, die anderen junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, vor allen Dingen in der Politikwissenschaft, aber nicht nur, die so, ja, eben dieser Wille eint gegen Rechtsextremismus, durchaus auch wissenschaftlich, publizistisch ja, vorzugehen, gemeinsam.
Das ist ein weites, breites Feld voller eigentlich Depressionen, wenn man es also so sieht. Ne? Aber ich stell mir sehr, sehr anstrengend psychisch vor.
Voll. Aber darum habe ich eben gemeint, dass die Monitoringarbeit alleine, das wäre nicht zum Aushalten. Ja. Also diese Abgründe, dieser Zynismus, diese Menschenverachtung, das kann kein gesunder Mensch auf Dauer aushalten. Mhm. Dazu gibt es eben, aber, und das ist so eben, ja, wie Psychohygiene, ein bisschen eine Korrektur, die Erfahrung mit den Jugendlichen, die ja ziemlich verpeilt sind manchmal und Blödsinn reden, aber ja, da in der Interaktion passiert so viel und ich merke einfach, welche positiven Effekte ich hervorrufe, definitiv, was da geschieht und ja, die Erfolge einfach, das Feedback. Das sind einfach so viele schöne Erlebnisse. Und auch wenn es anstrengend ist und sie mir jedes Mal nachher eine Stunde hinlegen muss, noch zwei Stunden mit den Kids, aber ist es doch ja, eine schöne Arbeit.
Ja, das ist quasi die Motivation zur Arbeit an den Jugendlichen, holst du irgendwie aus der Frustration, ja, mit der Monitoring-Arbeit. Genau. Und ja, also das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich kann mich auch so selber noch erinnern, wo ich so Hauptschule, ist auch schon irgendwo Anfang 90er, Ende 80er gewesen. Und da waren auch eben, da war Präventionsarbeit an der Schule und das hat mich sehr, sehr geprägt. Also das kann ich, weiß ich heute noch sehr, sehr gut, habe ich noch vor mir. Erstens sind KZ-Überlebende gekommen und wir haben das auch im Geschichtsunterricht und so weiter sehr, sehr thematisiert, sehr abhängig vom Lehrer natürlich. Aber das hat uns sehr, sehr geprägt und dann auch schlussendlich die Reise Richtung Mauthausen mit der ganzen Klasse, wo natürlich in jeder Klasse hat man auch rechtsdenkende Leute drinnen in dem Alter, ja logisch, wissen überhaupt noch nicht, was Sache ist, aber selbst diese Leute hat das sehr, sehr ergriffen, ja, die ganzen Vorbereitungen und eben dann die Reise in Mauthausen und da war keine Blödelei mehr, sondern waren alle ruhig, was es nie gegeben hat sonst. Und also sowas halte ich für sehr, sehr wichtig und eigentlich sollte es jeder in seinem Leben mindestens einmal machen. Mhm. Und dementsprechend finde ich deine Arbeit sehr, sehr wichtig und eigentlich ein Skandal, dass da das Bildungsministerium zumindest bis zur letzten Regierung, würde ich mal sagen, auf jeden Fall kein Interesse gehabt hat, aber wieder Herr Fassmann dazu steht.
Nein, das hat schon, also wenig überraschend, 2002, wir wissen, wer damals in der Regierung war, haben sie begonnen, die Stunden, die sie bezahlen, in Schulklassen sozusagen zu limitieren. Ja? Und das, ich glaube, damals auf 8 Schulen im Jahr haben sie bezahlt, aber immerhin. Nur der Punkt ist, gemacht habe ich aber zwischen 40 und 50. Mhm. Ja? Und 2006, und jetzt war aber die FPÖ nicht mehr in der Regierung, ja, auch eine Form der Kontinuität, ja, dieses Land ist ja geprägt von Kontinuitäten, die meisten in negativ, also auch unter SPÖ ist es nicht nur gleich geblieben, sondern sind die Stunden noch einmal um die Hälfte gekürzt worden.
Mhm. Ja, und das hat dann das dazu einfach geführt, aus budgetären Gründen oder ist das
ein genau, das ist der Vorwand, aber dahinter ist natürlich, und das ist eine politische Entscheidung, ja, überhaupt so mit so einem Denken an ein Bildungssystem rangehen, genauso wie an ein Gesundheitssystem, das ist außerhalb aller budgetären Überlegungen zu stellen.
Ja, 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 so, ja.
In einem Land im 21. Jahrhundert. Und hier zu sparen ist halt, ja, egal. Auf jeden Fall ist es eher Zeit gegangen. Also wir haben gesagt, okay, dann subventionieren halt wir als Bildungsministerium, wir bieten diese Workshops weiterhin gratis an, aber ich mache es halt in der DÖV-Arbeitszeit, fahre ich halt durch Wien und Niederösterreich, vor allen Dingen, also im östlichen Bundesgebiet. Und wir verlangen nichts von den Klassen, weil sonst würden das die Schulen nicht nachfragen oder nicht so oft. Das ist eine Zeit lang gut gegangen, aber als dann wieder die FPÖ in die Regierung kam, 2017 ist klar gewesen, dass wir ja nicht reich werden die nächsten 5 Jahre. Mhm. Und da war klar, das geht nicht mehr. Und dann bin ich eben weg von den Schulen und gesagt, oh, ja, dann mache ich halt nun die 2,5 Schulen, die 7 Jahre jetzt mittlerweile nur noch zahlen. aber die restlichen 40 Workshops mache ich eben in überbetrieblichen Lehrwerkstätten, in Pflichtschulabschulkursen und so weiter. Also hier habe ich im Sozialministerium und bei der Arbeitsmarktverwaltung, also im Unterschied zum Bildungsministerium, wirklich bin ich auf viel offenere Ohren und auf viel mehr Bewusstsein gestoßen. Und das ist halt schon ja irgendwie traurig.
Ja, mehr als das.
Also aber auch bezeichnend, finde ich.
Richtig, ja. Gibt es da jetzt eine gewisse Änderung seit der neuen Regierung?
Merke ich oder? Noch nicht.
Es gibt Corona jetzt inzwischen, aber
trotzdem. Das auch, aber auch Corona. Also es darf ja nicht sein, dass so etwas wie so eine Krise sozusagen die politische Rangordnung sozusagen der Wichtigkeiten und sowas wie ein Regierungsübereinkommen quasi auf den Kopf stellt oder nicht mehr gültig macht. Es verschiebt sich nur alles.
Ja, genau.
Wenn man sich davor zur Demokratie, zu Menschenrechten und so weiter, dann tut man es nachher natürlich auch. Ja? Oder zu Bildung, Aufklärung und so weiter verpflichtet. Warum soll man das quasi nach Corona nicht mehr machen? Also es verschiebt sich halt alles. Ja? Ja, ja.
Das nutzen natürlich Leute jetzt aus, um ihre ideologischen Einstellungen über Corona zu argumentieren.
Ja. Klar. Also im Regierungsübereinkommen, eben jetzt von Türkis-Grün, gibt es das Bekenntnis auch zu uns, das darf ich namentlich erwähnen, das erste Mal in der Geschichte seit seiner Gründung. Auch das Bekenntnis zur Präventionsarbeit, das kann man natürlich sagen, Regierungsübereinkommen ist ja Papier. Jetzt muss man daraus halt ja Nägel mit Köpfen machen, mal schauen, was da geht. Aber da hast du natürlich auch recht, das Argument mit dem budgetären Zwang wird halt noch öfter zu hören sein, aber ich kann das eigentlich nicht hören, weil wie gesagt,
richtig, ja. Es gibt Punkte, wo man nicht zu sparen hat.
Genau, ja, es gibt keinen Sachzwang.
Richtig, ja.
Das glaube ich auch. Andi, ich würde gerne auf zwei Punkte zurückkommen, die du davor angesprochen hast. Das erste ist so dieses Thema der Burschenschaften, wo du auch gesagt hast, es hat da körperliche Auseinandersetzungen gegeben an der Uni. Diese Burschenschaften, kannst du uns vielleicht einmal ganz kurz nur erklären, was Burschenschaften so genau sind und welchen Einfluss die heute noch haben auch auf unsere Politik?
Ich versuche es möglichst kurz. Zunächst einmal, und das wird oft in der Öffentlichkeit, werden die alle in den Topf gehauen und das ist falsch, weil da muss man differenzieren. Der Überbegriff ist studentische Kooperationen oder Verbindungen. Und die zerfallen, grob gesagt, in zwei Lager, die ungleich groß sind. Das größere, also ungefähr 10-mal so große, ist das katholische, ja. Mhm. Hier gehört rein der Kartellverband oder auf Mittelschulebene der MKV, Mittelschulkartellverband. Die sind zwar mehrheitlich auch sehr konservativ, haben sich aber nach 1945 später aber doch mit der Demokratie auch inhaltlich, nicht nur formal, arrangiert, haben sich auch kritisch mit ihrer eigenen, auch antisemitischen Vergangenheit auseinandergesetzt. Es war Engelbert Dollfuß, der 1920 beim Kartellverbandstag in Deutschland verlangt hat, nach dem Vorbild der Burschenschaften, zu der ich gleich komme, einen Arierparagraf einzuführen im Kartellverband, ist aber nicht durchgekommen. Ja, also hier waren die Österreicher tatsächlich die Avantgarde auch der Radikalisierung des Antisemitismus. Die katholischen Verbindungen sind nicht schlagend, sie sind Österreich-patriotisch, parteipolitisch der ÖVP zuzurechnen. Ja. Das zweite kleinere Lager, das sind die sogenannten deutsch-nationalen Verbindungen, ja, unter denen die Burschenschaft eine sehr große und auch die lauteste Gruppe darstellen. Und oft werden Burschenschaften mit allen Kooperationen, ja, das ist ganz falsch. Ich sage auch gleich noch am historischen Beispiel, warum. Ein bisschen weniger falsch, aber auch noch falsch, wenn Burschenschaften mit allen deutsch-nationalen Verbindungen, stellvertretend für alle bezeichnet werden. Weil da gibt's noch Chors, Sängerschaften, Turnerschaften und so weiter. Die Burschenschaften sind, ich habe schon erwähnt, aber die lautesten und auch die, die im Unterschied zum Beispiel zu den Chors einen explizit politischen Auftrag haben. Mhm. Ja? Dieser politische Auftrag lässt sich, man kann sagen, eigentlich seit Beginn, wobei ich bin jetzt weit zurück in die Geschichte, die war ein bisschen wechselhaft, also Burschenschaften als Ganze standen nicht immer auf Seiten der Reaktion. Sie hatten schon sowas wie eine revolutionäre demokratische Vergangenheit. Nach dem Scheitern der Revolution 1848 die aber verdrängt und Schlimmeres. Also man hat sozusagen auch die Seite gewechselt und das schlechte Gewissen für diesen Verrat, auch der eigenen Ideale, das haben dann die Juden abgekriegt. Ja, also ich gehöre zu denen, die den Antisemitismus bei den Burschenschaften, der viel stärker ist wie bei den Chors, die auch deutschnational sind, eben mit diesem Verrat der revolutionären Vergangenheit erklären. Die Burschenschaften, ich habe es erwähnt, sind schlagend. Nach katholischer Lehre ist das Duell sittenwidrig. Ja, also die katholischen Verbindungen tragen zwar auch einen Säbel außen, aber sie fechten nicht damit. Die deutschnationalen Verbindungen fechten im Mensur. Und ja, da bleiben ihnen oft so Schmisse, nennen sie so Namen im Gesicht. Das sind Symbole, wie sie selber sagen, für die Bereitschaft, das Blut für das Vaterland zu geben. Und jetzt der zweite zentrale Unterschied zu den katholischen Verbindungen neben dem schlagenden Prinzip ist eben dieses Patria-Vaterlandsprinzip. Im Fall der katholischen Verbindungen, CV, MKV und anderer, ist das Österreich, auch im Sinne eben der österreichischen Nationalität. Im Fall der deutschnationalen, wie der Name sagt, ist das Deutschland. Ja? Also es sind anti-österreichisch, als anti-österreichisch zu bezeichnen. Mhm. Und auch das ist immer wieder wichtig, wird auch traurig in Erinnerung zu rufen, dass sich Österreich eigentlich im Staatsvertrag von 1955 verpflichtet hätte, jede, wie es da drinnen heißt, pan-germanistische, also auf Deutschland ausgerichtete politische Bestrebung im Keim zu ersticken. Ja. Nach Staatsvertrag dürfte es eigentlich, hätte es die Wiederzulassung der Burschenschaften 1951, weil 1945 sind sie als Nazi-Kameradschaften verboten worden. Ja. Die Wiederzulassung hätte nicht stattfinden dürfen nach Staatsvertrag. Aber wir wissen, die Alliierten haben schon andere, waren schon anderwertig beschäftigt, selber dann im Kalten Krieg. Das kleine Österreich war ihnen wurscht. Und ja, das haben die Deutschnationalen, die, und das muss man immer wieder betonen, zu fast 100% im Nationalsozialismus aufgegangen sind, ja. Dann nach einer Zeit, kurzen Zeit des Stillhaltens, ab den späten 40er Jahren natürlich dann wieder diese Morgenluft gewittert. Zwischen den Burschenschaften und den Deutschnationalen gab es lang, zwischen den Burschenschaften und den katholischen Verbindungen gab es lang Feindschaft im 19. Jahrhundert. Also die katholischen waren die zweiten. Zuerst gab es die deutschnationalen Verbindungen, die mit allen Mitteln verhindern wollten, dass sich neben ihnen ein zweiter Verbindungstyp an der Uni breit macht, also auch mit Gewalt. Mhm. Man hat sich aber dann im 20. Jahrhundert sozusagen fusioniert zum Antisemitenbund gegen die Juden und dann auch schon Jüdinnen an der Universität. Diese zwei Faschismen, der Austrofaschismus eben getragen von den katholischen Verbindungen und der deutsche Faschismus, der gerade in Österreich von der Universität ausgegangen ist, der Narzissmus, ja. Die gingen lang bis Ende der 20er Jahre Hand in Hand. Erst dann haben sie sich sozusagen auseinanderentwickelt in zwei Konkurrenzfaschismen. Und auch nach 45 war sich ÖVP und FPÖ und die FPÖ sozusagen als Burschenschaft der Partei, die ÖVP als CVer und MKVer Partei. Also da waren sich die Parteien näher wie ihre kooperierten Vorfelder. Warum? Naja, weil viele CVer, MKVer im Widerstand waren, im KZ waren, ja. Und auf der anderen Seite, wer hat sie bewacht, ja? Nicht wenige darunter mit Schmissen, ja. Mhm. Also, diese historische Konstellation hat dann schon lange noch, bis in die 90er Jahre, würde ich sagen, hier, gerade in diesem im kooperierten Milieu hat es klare Abgrenzungen, viel Feindschaft gegeben. Es war gar nicht so leicht für Schüssel und Haider, sozusagen bei beiden quasi diese Feindschaften im Vorfeld eben der Regierungsbildung Ende der 90er Jahre sozusagen ein bisschen abzuschleifen und das Gemeinsame wieder in den Vordergrund zu stellen. Weil, wie gesagt, und darum in dieser Hinsicht, auch wenn ich viele ihrer politischen Einstellungen nicht teile, aber in dieser Hinsicht stöben immer dann schützend vor die katholisch Kooperierten eben. Das sind keine Deutschnationalen. Das sind eben herzlich keine Rechtsextremen. Gibt's vielleicht einzelne auch dort. Aber jetzt als Organisationstypus. Aber auch die Burschenschaften sind nicht alle so weit rechts außen, wie bei euch zum Beispiel in Tirol, die Brixia, ja, die ist aus Innsbruck, die ist so wie die Olympia und die Teutonia in Wien. Mhm. Das sind die am weitesten rechts außen angesiedelten Burschenschaften. Manche Burschenschaften wollen mit denen auch gar nichts mehr zu tun haben, sind aus Dachverbänden ausgetreten, wo eine von den drei Burschenschaften oder gleich alle drei das Sagen haben. Also es stellt sich ein bisschen differenziert dar, das Milieu. Ich weiß schon, das ist gar nicht so leicht dann immer hier da zu unterscheiden, auch weil sie es äußerlich eben so ähnlich sehen. Aber dazu sind wir eben da. Und das ist eben eine österreichische Besonderheit auch. nämlich der Neonazismus, von dem ich eben vorher gesprochen habe, auch abgegrenzt eben durch das Verbotsgesetz vom demokratisch noch zulässigen. Der Neonazismus wäre kein Problem, mit dem wurde man fertig, alleine. Ja, verglichen mit der Slowakei, mit Tschechien, mit Ungarn, mit Serbien, mit Russland, mit Ostdeutschland, mit Polen. Ja, also das ist quasi wirklich vernachlässigungswürdig. Ja? Mhm. Der Neonazismus in Österreich, quantitativ. Mhm. Ja. Das Problem ist ja Qualität und die erlangt er wodurch, und das ist wirklich eine österreichische Besonderheit, durch sogenannte Scharnierorganisationen, die eben das, also wie so ein Scharnier zwei Teile verbindet, die eben den verbotenen Teil des Rechts, der extremen Rechten, den Neonazismus mit dem legalen, ja, dem Rechtsextremismus verbindet. Also Neonazismus, Rechtsextremismus sind über Scharniere verbunden, wie die Identitären, die ja allesamt aus Burschenschaften und die zwei, drei Frauen sind dann bei Mädelschaften, das wäre dann das weibliche Gegenüber. Entschuldigung. Ja, und diese Scharnierorganisationen, die erlauben jetzt, oder ganz kurz zur Verdeutlichung, was heißt das? Ja, wir haben unter einem Dach, ja, zum Beispiel eben bei einer Burschenschaft, Universitätsprofessoren, Richter, Staatsanwälte, Nationalräte, Nationalratspräsidenten, ja, Chirurgen, was sie was, ja. Auf der anderen Seite verurteilte Neonazis.
Mhm. Ja. Küssel und
Co. Also an einem Dach, ja. Mhm. Und das, Ausdruck, im Übrigen publizistischer Ausdruck dieses Graubereichs, dieses Übergangs zwischen Rechtsextremismus und Neonazismus, zwischen Legalität und Illegalität, war die Grazer Monatszeitschrift Die Aula.
Ah, ja. Ja,
von Burschenschaften getragen, mit der die FPÖ nichts zu tun haben wollte über Jahre, Jahrzehnte, und dann plötzlich war es möglich, innerhalb von einem Tag diese Aula zuzusperren, der ÖVP. Also wir haben dann im Nachhinein recht gekriegt, als die FPÖ dort den Geldhahn abgedreht hat und innerhalb von ein paar Tagen der Laden dicht war.
Der Herr Mülzer hat sich ein neues
Standbein genau, schon davor, der ist davor schon abgesprungen bei der Aula, weil es ihm auch zu weit rechts war, tatsächlich. Ich kann jetzt in Leute nicht reinschauen, inwieweit das jetzt wirklich strategisch ist oder wirklich aus Überzeugung passiert. Ich kann nur das nehmen, was sie tun, ja. Und das ist im Fall von Mölzer, schon eine, ja, kann man durchaus so sagen, auch wenn er es selber nicht so sehen würde, war das eine Distanzierung, ja, vom, wie er es selbst nennt, Narrensaum des dritten Lagers, ja. Und diese Formulierung, für die bin ich aber sehr dankbar, weil der Saum ist ja Teil des dritten Lagers, der Deutschnationalen, ja. Und zu diesem dritten Lager gehört die FPÖ, ja, ist sozusagen der Platzhirsch, und quasi das Vor- und Umfeld, und haben eben viele solcher Scharniere, eben die Burschenschaften. Und diese Scharniere sind nicht alles Burschenschaften, Identitäre werden auch so Organisationen zum Beispiel, stellen eben jetzt diese österreichische Besonderheit dar. Also die verleihen dem Neonazi-Milieu Macht und einen Einfluss, also der in keinster Weise der Quantität, also der Größe dieses Milieus entspricht. Mhm. Und gerade bei den Burschenschaften muss man sagen, das ist nicht nur Ergebnis der FPÖ-Regierungsbeteiligungen, ja, sondern auch die Schuld der SPÖ, ja, also der Sozialdemokratie, die nämlich Ende, also ich glaube 48, beginnen die Verstaatlichungen, ja, damals schon der Proporz, ja, also das ehemalige deutsche Eigentum wird verstaatlicht, und schwarzer, roter, und so werden hunderte, tausende Posten im mittleren, höheren Management sozusagen frei und zu besetzen, und jetzt steht die Sozialdemokratie vor einem Problem, nämlich wo sind die Akademiker und Akademikerinnen? Ja, die waren mehrheitlich jüdisch und Teil der linken Sozialdemokratie, so wie Bruno Kreisky, revolutionäre Sozialisten und Sozialistinnen. Kreisky ist einer der Ausnahmen, einer der wenigen, die ja uneingeladen, aber dennoch zurückgekommen sind aus dem Exil. Ja. Und jetzt haben wir folgende Situation, nach 1945, also 46, 47, 48. Es gibt quasi diesen Bedarf an diesen Leuten mit dem Know-how, die sind, sofern sie nicht tot sind, ja, in England, in den USA, ja, auf der ganzen Welt verstreut, ja. und warten auf ein Signal aus Österreich, ja, jetzt zurückzukommen und das neue antifaschistische, demokratische Österreich aufzubauen. Und das kommt nicht. Ja, die Mehrheitssozialdemokratie der Scherfs und Renners und wie sie alle heißen, ja, die alle im sogenannten inneren Exil waren, ja, die waren 45 natürlich die ersten, die sich die Partei unter den Nagel gerissen haben, ja, und natürlich auch geschaut haben, dass das so bleibt. Und die haben nicht nur die eigenen Genossen und Genossinnen nicht eingeladen, sondern, und da gibt es einen Brief an den Vertreter des Exils in England, wo der damalige Innenminister Oskar Helmer schreibt, na, kommt so nicht zurück, der Antisemitismus ist noch so stark in Österreich, dann hast du wieder, wir sind eine Judenschutztruppe wie in der Ersten Republik.
Mhm. Ja, man wird die Wähler ja nicht vergrämen wollen. Also
das genau, das auch, aber das so hätte das nicht, genau so offen hätte das nicht gesagt, aber das geht's natürlich, und darum geht's. Und noch dazu, und das zeigt ihm auch so, ach, Chuzpe ist fast noch harmlos, ja, das ist wirklich ein Verrat und eine Verlogenheit, dass dasselbe Helmer, Innenminister Helmer, gegenüber den Alliierten, die beunruhigt waren damals über den Antisemitismus, weil da hat er ja nicht Unrecht gehabt, ja, dass der nach wie vor virulent war in Österreich, so wie in Osteuropa auch, und sich vor allen Dingen gegen die Überlebenden der Shoah, des Holocaust gerichtet hat. Und gegenüber denen sagt er, na, es gibt keinen Antisemitismus in Österreich, das ist nur alliierte Propaganda, der Österreicher ist per se nicht antisemitisch. Das war, ja.
Die Aussagen kann man bekannt vor. Vor Jahrzehnte kann man die wieder
Genau. Und gerade die Sozialdemokratie, das geht ja bis rauf zum Gusenbauer, Heider Spargelessen, bis zum Unterlaufen gültiger Parteitagsbeschlüsse, eben von Gusenbauer, es war eben der erste, und dann ist ihm Kärnten gefolgt mit der Regierung, mit der FPÖ 2004. Und die SPÖ hat sich ja bis heute nicht davon erholt, in Wahrheit. Also ich glaube, dass die SPÖ so am Boden liegt, ist auch das Ergebnis des permanenten Verrats ihrer eigenen Prinzipien, auch und gerade im Bereich des Antifaschismus. Und wie gesagt, dass Burschenschaften so einflussreich, so mächtig sind, Kollege Schasach spricht von einer stillen Machtergreifung, ja. So weit würde ich vielleicht noch nicht gehen, vor allen Dingen ist das nicht so ein neues Phänomen. Wie gesagt, wir haben in der ÖRG bis in die 80er Jahre auf SPÖ-Tickets Burschenschafter. Ja, also sie haben immer schon über Gebühr Einfluss gehabt. Und nicht nur, weil die FPÖ in der Regierung war.
Noch ein Punkt habe ich mir da jetzt mitgenommen von davor. Du sprichst hier auch so von diesen stillen Wölfen, die aber die Scharnierorganisationen und so weiter und der Neonazismus in Österreich. Wie, also jetzt abgesehen vom Einfluss auf die Politik, wie radikal sind die? Also Gott, man kennt es ja aus Deutschland, wo es ja wirklich auch sehr viele Morde gegeben hat, muss man sagen. Gerade jetzt NSU, aber die Ermordung von Walter Lübcke letztes Jahr und so weiter. Ist es bei uns auch so extrem, also dass sich wirklich dann in solchen Taten Ausdruck verleiht, oder ist es bei uns eher unterschwelliger?
Man muss schon sehen, dass es, damit es überhaupt zu solchen Taten kommt, braucht es eine bestimmte Größe des Milieus, ja. Aus einer kleinen Neonazi-Szene, wobei ist die Frage, ob man heute im Zeitalter des Internets überhaupt von einer Szene, von nationalen Szenen oder regionalen Szenen noch sprechen kann. Ich gerade diese Bewegung der Counter-Dschihadisten, die operiert ja wirklich global. Ja, und das ist ja wirklich ein globales Phänomen. Aber tatsächlich ist es so, wenn wir mal sozusagen wieder in die reale Realität gehen, also weg vom Internet, dass die Zahl der neonazistischen Gewalttaten schon korreliert mit einer gewissen Größe der Szene. Ja? Oder anders formuliert, 10 Neonazis in einem Bundesland, ja, werden, also da wird weniger passieren, wie wenn es in demselben Bundesland 10.000 Neonazis gibt. Ja, weil diese Taten entstehen ja aus einem Gefühl heraus der Stärke auch. Ja, tatsächlich aber aus einer Defensive heraus. Ja, also je größer die gesamtgesellschaftliche Ablehnung des Neonazismus ist, desto mehr stehen sie mit der Rücken zur Wand, ja, so wie in Schweden. Ja, aber umso mehr Neonazi-Terror gibt es. In Österreich, wo jetzt vielleicht nicht Neonazismus, aber seine milden Formen, also der Rechtsextremismus quasi normal ist, ja, passiert weniger an Gewalt. Es gibt auch diese neonazistische Gewalt, aber die gibt's weniger, eben weil die Neonazi-Szene per se so schwach ist, jetzt personell, aber ideologisch ist sie doch ja nicht so einflusslos oder nicht so isoliert wie zum Beispiel jetzt in Skandinavien.
Also wenn sie sich quasi wohlfühlen oder wie soll man sagen, einsortiert fühlen in der Gesellschaft und akzeptiert werden, dann sind sie weniger radikal, so in dem Sinne.
Genau, nicht als Neonazi natürlich jetzt auch in ihrer Gewalttätigkeit. Und das muss man schon sagen, da gibt es keinen Unterschied, weil Theresa vorher gefragt hat, wegen wie radikal, wie gewalttätig sie sind. Neonazi, weil sonst sind es keine Neonazi, sind per se Gewalttäter, sind per se Mörder und wenige Mörderinnen. Also das muss man gerade sagen, in Österreich, in Deutschland, wo die Szene größer ist, stellt sich das nicht so drastisch dar. Aber in Österreich, muss man das ganz klar sagen, sitzt keine Frau wegen einer neonazistischen Gewalttat im Gefängnis. Mhm. Ja, also es ist ein sehr männliches Phänomen. Kollege Anton Bellinger hat in einem Text fürs DÖV einmal die Überschrift gewählt, sehr treffend. Mann, männlicher, neonazistisch. Ja, also quasi Steigerung. Mhm. Also vom Mann zum Neonazi. Mhm. Das hat schon, was die Kategorie Geschlecht ist auf jeder Ebene. Also sowohl bei der Ideologie, bei den Versprechen, als auch bei der Nachfrage wirklich zentral. Vielleicht kommen wir mal noch kurz drauf zu sprechen. Ich habe bei den Burschenschaften auch vergessen, aber natürlich, weil es so ja banal ist eigentlich, aber vergessen dazu zu sagen, dass es Männerbünde sind. Mhm. Ja, also die ja Frauen nicht nur ausschließen, sondern auch eine ganz spezifische Männlichkeit, ja, so eine soldatisch-heroische Männlichkeit kultivieren. Ja, und zurück zum Neonazi. Also der Neonazi ist per se ein Mörder. Mhm. Ja, also das ist, Neonazismus, muss man so ganz klar sagen, ist eine ethische Störung.
Mhm. Definitiv.
Ja. Mhm. Die sich eben ideologisiert, ja, quasi das Mordgelüste sucht sich sozusagen seine Opfer. Und da kommt natürlich die Gesellschaft ins Spiel. Ich bringe nur ein Beispiel, gemeinsam mit einem ganz lieben und leider viel zu früh verstorbenen Kollegen Wolfgang Burcella, es war glaube ich 93, 94 in Oberösterreich, Interviews machen dürfen mit einem gewissen Alexander. Der war einer von der Anführer einer Neonazi-Gruppe, die, ich glaube, 93 mit einem Molotow-Cocktail einen Anschlag auf eine geflüchteten Unterkunft in Traunkirchen begangen hat. Es ist zum Glück, konnten die Bewohnerinnen den Brand löschen. Und im Gefängnis dann, also er ist dann ausgestiegen, er ist zu 4 Jahren, glaube ich, verurteilt worden, und hat dann im Gefängnis aber begonnen nachzudenken, was er da getan hat und wie es dazu gekommen ist, auch mit unserer Hilfe. Und wir haben dort Interviews gemacht. Und ich werde es nie vergessen, wie er das so beschreibt. Von klein auf hat er gesagt, hat er nichts anderes gehört wie die Ausländer. Ja? Egal wo, in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz. Und ich komme vom oberösterreichischen Land, ich kann das bestätigen, diese Hegemonie. Mhm. Ja, ich sage noch nicht des Rassismus, aber des Ethnozentrismus, des Nationalismus. Ja, also wirklich, da muss man wirklich von einer Hegemonie sprechen. Mhm. Und er hat dann eben beschrieben, wie er den Molotow-Cocktail sozusagen wirft, hat er das Gefühl, wie wenn der ganze Ort hinter ihm steht, seine Hand führt. Ja, er exekutiert quasi den Willen des Dorfes, ja. Und nur wie haben die reagiert drauf? Haben sie gesagt, super Alexander, danke, du bist unser Held, nachdem er verhaftet worden ist? Nein. Sie haben gesagt, ins Gefängnis, lebenslang, und dem Hitler jetzt es nicht geben oder so. Und dann hat er zu denken begonnen. Ja, als erst, so jetzt übersetzt das Resümee seiner Gedanken, als erst hetzen sie mich quasi rein, ohne, das klingt jetzt auch ein bisschen so wie ein Verantwortungsabschieben. Er hat schon die Verantwortung für seine Tat, ganz klar, ja, übernommen, weil sonst hätten wir auch mit ihm keine Gespräche geführt. Ja, all diese Ausstiegsprozesse beginnen immer bei einer Schuldeinsicht, bei einer Verantwortungsübernahme. Ja, ganz wichtig. Aber er hat eben gesagt, naja, sie haben mich sozusagen reingekusst und nachher wollte keiner was mit mir zu tun haben und haben alle mit dem Finger auf mir gezeigt. Ja. Und das hat den Wolfgang Puccella und mich dazu gebracht, eben, ich weiß gar nicht mehr, wer es als erstes diese Formulierung verwendet hat, nämlich Neonazis als den bewaffneten Arm der Stammtische zu bezeichnen.
Das trifft sehr, sehr
und,
gut. Ja.
Genau, und dort, wo es viel Rassismus gibt, gibt es viel Neonazismus und dort, wo es viel Neonazismus gibt, gibt es auch neonazistische Gewalt und das ist in Österreich, wo vor allen Dingen, naja, nicht in den großen Städten, ja, oder in Relation zur Bevölkerungszahl, geht es eher in das kleinstädtische, ländliche. Mhm. Eben, weil ich dort die höchsten Rassismuswerte habe. Ja, wie beim Antisemitismus ohne Juden, und das wisst ihr ja sicher aus eigener Erfahrung, je geringer, unter Anführungszeichen, der Migrationsanteil in der unmittelbaren Nachbarschaft, desto höher die Anfälligkeit für Rassismus.
Ja, weil dann muss ich das, die Leute ja nicht als Menschen sehen, sondern sind Fremde und es ist dann abstrakt genau, genug, dass ich sie hassen kann. Ne?
Genau, und woher weiß ich denn über die überhaupt? Ja? Wenn ich quasi im Alltag keine Erfahrungen mache, was habe ich dann für Wissen? Ne? Immer aus zweiter Hand, sogenannte, wie Johann Gudelo es immer genannt hat, stichhaltige Gerüchte. Ja, die prägen dann mein Bild von den anderen und das wird dann immer weniger korrigierbar. Mhm. Und dann bin ich ja schon gefangen in dem
Kreis. Dann sind wir eben bei diesem Stammtisch. Genau. Heutzutage sind es eben die Bubbles im Netz, aber die Bubbles hat sie immer gegeben. Die waren zwar vielleicht kleiner und nicht so präsent, aber gegeben hat sie immer und irgendwo
immer
explodiert dann so eine Bubble oft. Ne?
Genau.
Einer ist dann im falschen Moment mit den falschen Informationen konfrontiert und dann kommt Christchurch so in dem Sinne.
Genau, so kann man das sagen. Mhm. Und da vielleicht noch zum Internet ganz kurz, du hast das eh erwähnt mit dem falschen Moment, bei all diesen Fanatisierungsverläufen auch von den Tätern, aber man muss jetzt immer schon bis zur terroristischen Tat zum Glück, in 99% der Fälle kommt es eh nicht so weit und da greift auch Prävention und so, aber was wir schon immer sehen in all diesen Biografien, ist der Faktor Zufall auch. Mhm. Das erklärt vielleicht die Verschärfung heutzutage im Internetzeitalter, weil der Faktor zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, ja, das hat immer eine Rolle gespielt. Ja. Mhm. Also du bist, wenn du in den 80er Jahren vor dem Rapidstadion an die FAPO-Gruppe gekommen bist und du ja mit einer bestimmten Vorbelastung, also einer Neonazi-Gruppe, natürlich vorbelastet warst und eine bestimmte Disposition zu dem Ganzen mitbringst, zack. Ja, dann. Mhm. Aber wenn du nicht auf die triffst, es gab kein Internet. Und im Internet-Zeitalter ist die Wahrscheinlichkeit, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort zu sein, natürlich potenziert worden. Genau. Also ich kann zu einem Zeitpunkt an zig Orten sein.
Richtig, weil der Ort ja überall ist, ja.
Genau. Genau. Insofern ist dieser Faktor eben Zufall im Internetzeitalter noch mal wichtiger worden. Vielleicht noch mal kurz zur Frage eben der Neonazis und zur Gewalt, die von ihnen ausgeht und Gefahr, also ist unbestritten, das liegt schon in der Natur der Sache. Mhm. Also der Neonazismus ist, wie gesagt, Gewalt, das Hakenkreuz ist das Symbol der absoluten, totalen Gewalt. Das in Österreich, und ich habe als Grund eben genannt, die personelle Schwäche des Neonazismus, gleichzeitig aber seine, wenn man so will, über die Scharnierorganisationen doch sein auch wieder gesellschaftlicher, politischer Einfluss beziehungsweise sein Schutz, den er erfahrt, Stichwort auch Normalisierung, gerade von Rassismus und Antisemitismus. Und hier sieht man schon, dass ein Zusammenhang besteht. Also das sind schon wie kommunizierende Gefäße. Mhm. Je stärker der parteiförmige Rechtsextremismus, und es gibt aber Ausnahmen in Osteuropa, aber für Westeuropa gilt das, je stärker der parteiförmige Rechtsextremismus, desto schwächer der militante Rechtsextremismus. Mhm. Ja, und das kann sich auch ändern. Wenn zum Beispiel, und das sieht man auch sowohl vor 45, also in den 20er, 30er Jahren, aber auch nach 45, immer wenn es mit dem parteiförmigen Berg abgeht, dann nimmt die Gewalt zu und umgekehrt. Ja. Mhm. Und die FPÖ und der Haider hat es ja selbst immer wieder auch betont in den 90er Jahren, in den frühen, als in Deutschland die geflüchteten Unterkünfte gebrannt haben. Und da hat Haider gesagt, na schaut, in Österreich passiert das nicht, was nicht gestimmt hat. Es haben auch in Österreich welche gebrannt, zuletzt 2008, Klagenfurt und Wels, zwei Tote, ja, wird auch oft vergessen. Aber also im Vergleich zu anderen europäischen Ländern stimmt es. Nur, was hat der Heider, wie hat der Heider das argumentiert, wörtlich, ja, in Österreich werden keine, ich zitiere jetzt, gell, keine Neger geklatscht und Asylantenheime abgefackelt, weil sich die FPÖ des Problems im politischen und rechtsstaatlichen Rahmen sozusagen annimmt. Und das ist eine ganz interessante Formulierung. Ich muss ihm irgendwie dankbar sein, er hat nicht ganz unrecht. Weil was er da, was sagt er damit? Naja, dass das Motiv hinterm, unter Anführungszeichen, Negerklatschen, Asylantenheim abfackeln und FPÖ wählen, dass da ein Zusammenhang besteht. Sonst macht er der Satz keinen Sinn. Ja? Und da hat er nicht ganz unrecht, nur der Preis dafür ist ja sehr hoher. Und ich war darum auch nie bereit, der FPÖ dankbar zu sein dafür. Vor allen Dingen, weil es bei Haider immer wieder auch so mit einem drohenden Unterton, und davon hat ja die Heide Schmidt auch berichtet, bei rund um ihren Ausstieg, um ihre Abspaltung, da rund um das Ausländervolksbegehren, weil er sozusagen mit diesem Potenzial immer gedroht hat. Ja, ja Leute, wenn ihr uns nicht in Ruhe lasst, dann öffnen wir die Büchse der Pandora, so sinngemäß. Ja. Und so hat er gesagt, na schaut her, wir sind ja wichtig für die Demokratie, weil wir halten das sozusagen unterm Zaun. Seid uns doch dankbar. Ja. Eben, wie gesagt, er hat nicht ganz unrecht, aber dankbar bin ich ihm nicht oder war ich ihm nie, dem Haider, dafür, auch dafür, weil der Preis dafür eben, ja, eine Normalisierung von Rassismus, Antisemitismus,
das ist
und anderen Formen. Eben.
Was wir jetzt im fast Eiltempo sehen in Deutschland halt mit der AfD, wo die groß geschrieben worden sind,
ja.
Dann quasi die Normalisierung eingetreten ist und dann die Bevölkerung zwar dagegen gegangen ist, aber dadurch die Gewalt ausgelöst hat irgendwo. Also das ist genau dieses.
Wobei in Deutschland würde ich würde noch nicht so von einer Normalisierung sprechen.
Nein, also Gott sei Dank nicht. Aber man sieht ja jetzt quasi die Umfragen sinken, sobald sie nicht mehr thematisiert werden. Ist es auch nicht mehr so da, aber die Medien haben sie groß gemacht irgendwo und zumindest im politischen Diskurs und auch Wörter, die verwendet werden und Sätze, die gesprochen werden, zeigen da doch eben in die richtigen Normalisierung des Ganzen. Kann man auch wieder umdrehen, Gott sei Dank. Und das war auch immer meine Interpretation, ein bisschen in Richtung, solange die FPÖ irgendwie, und auch der Herr Kurz, das weiß er natürlich sehr gut, auch, an der Macht ist, wird bei uns wahrscheinlich wenig brennen. Bin jetzt gespannt eben mit den Grünen in der Regierung, wobei die ÖVP puffert noch. Ja, aber wenn das ein bisschen mehr in die linkere Richtung gehen würde oder weniger Asylantenhass und so weiter geschürt wird von der ÖVP-Seiten, dass dann bei uns durchaus auch brennen anfängt. Das ist meine Interpretation. Ich weiß nicht,
das Potenzial ist da. Das ist auf jeden Fall. Ja. Und was man natürlich auch nie vergessen kann oder darf, und das sind, ich habe sehr eingangs erwähnt, diese einsamen Wölfe, die gibt es natürlich auch in Österreich.
Wie viele sind das ungefähr, Andi?
Das kann man nicht sagen. Das ist ganz, ganz schwer. Aber also ich nenne jetzt natürlich keine Namen, aber mir würden auf Anhieb 5, 6, 7 Leute in Österreich einfallen, von denen ich hoffe, ich weiß es nicht, aber ich hoffe es, dass die verschiedene staatsschützerische Institutionen auf die auch kommen. Also weil da weiß ich einfach von ihrem Verlauf, von dem, was sie schreiben, wie sie sich äußern, wie sie sich zeigen. Und wenn ich das vergleiche, und ich bin wirklich seit Breivik, habe ich mich Anschlag in Oslo und Utøya 2011, habe ich mich viel mit den Biografien dieser Täter eben beschäftigt. Und da sehe ich eben so viel Parallelen, dass ich Angst habe. Ja.
Kannst du das vielleicht ganz kurz skizzieren? Was sind so diese Parallelen in den Biografien?
Gerne. Also ganz kurz, also möglichst kurz. Eines ist ganz wichtig: frühkindliche traumatisierende Erfahrung, meistens gewaltvoller Art. Also 100%, wirklich. Und ich spreche jetzt nicht von denen, die wir kennen. Ja, ich spreche nicht von die Anführer. Von die Kader, die kommen, da ist das Problem auch familiär zugrunde gelegt, aber in einer anderen Art und Weise, nämlich ideologisch. Ja. Die exekutieren und übertreiben natürlich oft, wie das Jugendliche oft machen, aber eigentlich im weitesten Sinn des Gedankenguts des Elternhauses oder oft auch der Großeltern oder der Großväter. Mhm. Ja. Da haben wir es zu tun mit sehr sozial gefestigten familiären Hintergründen, mindestens ein Elternteil, Universitätsabschluss und hier kommen wieder die Burschenschaften dazu. Mir ist kein Kader weder des Rechtsextremismus noch des Neonazismus von Relevanz, es gibt natürlich welche, aber jetzt wirklich von Relevanz, mhm, ist mir keiner bekannt, der nicht irgendwann einmal bei einer deutschnationalen Verbindung war oder immer noch ist. Ja, also die sind noch einmal hier für als Kaderreservoir sowohl für den Rechtsextremismus als auch für den Neonazismus, außer jetzt wirklich seiner subkulturellen Formen, wie man es früher eben als Skinheads bezeichnet hat. Mhm. Die nehme ich da mal aus. Aber die haben dort das Sagen. Wenn ich aber jetzt sozusagen mir die unter Anführungszeichen Mitläufer anschaue und deren Biografien beziehungsweise die Täter, die ja auch allesamt, also seit Breivik, waren ja das keine Führungskader rechtsextremer oder neonazistischer Gruppen. Sie waren zwar manche Mitglieder, manche dabei, vor allen Dingen dann über E-Mail in Kontakt oder zuzurechnen, sich ja selbst zuzählen zu Strömungen eben, wie im Fall von Christchurch, der Identitären. Also diese organisierte Rechte spielt schon immer wieder eine Rolle, aber sie waren dort nie, also keiner war wirklich eine große Nummer. Die haben sozusagen wirklich andere Hintergründe. Sie kommen auch nicht über die Ideologie, über die Geschichte, über Geschichtswissen, natürlich ein falsches, aber immerhin, ja, zur Bewegung, sondern über den Bauch.
Mhm. Also ja, da ist quasi schon vorher psychische Störung an sich da und die suchen sich dann die Gründe, wie sie sie ausleben.
Genau, aha, genau. Vor dem Hintergrund dieser massiven frühkindlichen Gewalterfahrung entsteht Gewaltfaszination und das erklärt vielleicht auch den Männerüberhang. Mhm. Die Frauen oder junge Frauen in der Adoleszenz neigen mehrheitlich immer noch dazu, ja, das ist natürlich jetzt idealtypisch, und darum eben mehrheitlich, solche Gewalterfahrungen in der Adoleszenz zu reinszenieren, in der Position der Passivität des Opfers zu bleiben. Analog dazu die Jungs wechseln die Position von der Passivität des Opfers zur Aktivität des Täters. Mhm. Ja. Also vor dem Hintergrund sozusagen der eigenen Gewalterfahrung des Opferseins dann die Gewalttäterschaft. Ja. Mhm. Und genau dabei helfen ihnen unter Anführungszeichen sozusagen neonazistische, aber auch dschihadistische, das ist wirklich austauschbar, mhm, Diskurse und Milieus, die diese Jungs vor allen Dingen, die Mädels werden auch versucht zu rekrutieren, aber ganz anders eben, mit Gewaltfaszination. Komm zu uns, du darfst töten, töte, du bist legitimiert zu töten. Oder wie die Neonazis singen, mit der Lizenz zum Töten ziehen wir durch das Land, dann wird alles Kranke erschlagen und niedergebrannt. Ja. Also das ist, würde ich sagen, ich kenne weder aus der Literatur noch aus persönlichen Gesprächen mit Hunderten sogenannter Neonazi, Aussteiger, wie auch immer, und manche mit Gefängniserfahrung, Gewalttäter und so weiter. Kein einziger, wirklich. Also 100% haben Gewalterfahrung. Mhm. Ja, von klar auf. Ja. Und finden, das kommt natürlich auch noch dazu, finden das gut und richtig. Und ist auch davon auszugehen, dass sie dann ihre Kinder auch schlagen, so wie sie auf alle Schwächere losgehen. Mhm. Ja. Und das ist das Fatale, ja. Weil sie in dieser Position der Schwäche nicht gehalten wurden, und ist jetzt nur euphemistisch formuliert, ja, reagieren sie später auf Schwäche, ja, so, ja, terroristisch.
Genau,
ja. So wirklich, also wenn zum Beispiel ein sozial Schwacher, ja, wie ein, darf auch nicht vergessen, die Todesopfergruppe jetzt in Österreich sind Obdachlose, ja. Mhm. Der liegt auf der Parkbank, tut kein was, ja. Aber was symbolisiert er für die Angreifer? Mhm. Soziale Schwäche.
Unwert des Lebens in dem Sinne. Mhm.
Genau. Mhm. Und das erinnert sozusagen an den eigenen Unwert, ja, den man erfahren hat daheim, ja, die Verachtung, den Hass, die Gewalt. Mhm. Und dann kommen sie regelrecht in den Blutrausch. Genau. Und der Neonazismus oder dann analog der Dschihadismus helfen ihnen sozusagen, stehen sozusagen vor der Krankheitseinsicht. Ja, also sie helfen ihnen, diesen Blutrausch nicht als Blutrausch zu sehen, der eben biografisch motiviert ist, sondern die Opfer verdienen es. Mhm. Ja? Genau. Also du hast recht quasi darin. Also das würde ich sagen. Es gibt dann noch viele Faktoren, die da dazukommen, aber das wird jetzt zu weit gehen. Der Hauptfaktor ist eben diese Gewalterfahrung, diese lieblosen Erziehungsstile. Mhm. Und ich sage immer zu den Erwachsenen, wenn ihr diesen Extremismus, diese Gewalt nicht mehr wollt, dann hört es auf, eure Kinder zu schlagen. Und da haben wir in Österreich eh noch genug zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, 40% der Erwachsenen meinen, dass Gewalt ein legitimes Erziehungsziel ist. Ja. 57% halten Gehorsam und Disziplin immer noch für wichtige Erziehungsziele. Also auch wenn sich da was verändert, aber das passiert viel zu langsam. Und vor allen Dingen scheint ja schon es eher wieder zurückzugehen. Ja, auch in dieser Hinsicht. Ja. So wie sie gesamtgesellschaftlich was nach rechts verschiebt. Ja, verschiebt sich ja eben alles mit und auch die Art und Weise, wie man mit Schwächeren umgeht, und das sind auch Kinder.
Genau. Ja. Man ist im Prinzip ein Eingeständnis von einfach Überfordertheit und da zieht man sich dann in Altbekanntes sozusagen, das hat sich ja bewährt, das wollen wir.
Genau. Man darf aber bitte mich nicht falsch verstehen, es heißt nicht, dass alle, die als Kinder geschlagen werden, dann in der Adoleszenz Neonazi oder Dschihadisten oder andere Gewalttäter wären.
Klar, das sind einfach
vorentwickelt,
genetisch, beziehungsweise eben die Grundgeschichte, was im Endeffekt zu Amokläufen auch führt, aber es ist, wenn Ideologie dazukommt, haben wir halt eben Dschihadisten oder eben Neonazis.
Genau. Mhm. Und eben auch wenn nicht jeder, der geschlagen wird, ein Dschihadist oder Neonazi wird, aber jeder Neonazi und Dschihadist, der kein Führungskader ist, hat sozusagen von klein auf Gewalt erlebt. Und wirklich nur mal jeder, 100%. Mhm.
Also da wäre die Prävention Richtung dieser Wölfe sozusagen, wäre wirklich eigentlich eine gesellschaftliche, psychologische Betreuung, die sowieso sinnvoll wäre aus meiner Sicht.
Aber die braucht Freiwilligkeit, nehmen sowas nicht in Anspruch. Der Breivik, der mit 5 Jahren Opfer eines schweren Übergriffs wird, durch seinen Stiefvater, ein hoher General der norwegischen Marine, wer kommt denn auf die Idee, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen?
Nein, persönlich nicht, aber wiederum Schulen und so weiter wären.
Ach so, jetzt in der Pflicht, voll, das auch zu erkennen, voll. Aber manches, ich meine, ich bin da auch nicht ausgebildet in der Hinsicht, wie man jetzt sozusagen auch Traumatisierung erkennt. Aber manches ist ja vor allen Dingen dann je später gar nicht mehr so leicht zu erkennen. Auch der Breivik hat sich ja rundherum weiß nicht was aufgebaut. Ja? Mhm. Und wenn du dann die da durchwühlst durch diese Härte und dieser Kämpfer und wie als Ritter, wie er sich darstellt und die Uniformen, die er sich schneidert und so, dann kommt dahinter, steht und das ist ja für mich die Grenze gewesen an der Beschäftigung. Also da habe ich für mich gesagt, ich muss jetzt aufhören. Weil die Tat dann noch so frisch war, 77 Tote, allein da in Norwegen. Und dann siehst du aber sozusagen das Foto vom Clan Breivik ungefähr in der Zeit der Tat, also wo er Opfer geworden ist, das junge Burm. Ja. Und dann, ich weiß schon von der Tat, und ich will ja die Tat nicht entschuldigen, aber ich sehe dann auch im Breivik ein Opfer.
Natürlich. Ja. Am Ende des Tages hat jeder so sein Backtel mitgenommen, wie gern sagt.
Genau. Und das Entscheidende ist aber, und ich würde es auch nicht sagen, das kann jeder gleich, aber wie gehst du eben mit diesen Erfahrungen um? Mhm. Und da brauchst du natürlich ein Angebot, wie im Übrigen Ausstiegsprozesse, die es in Österreich nicht gibt, organisiert. Es gibt keine Ausstiegsarbeit, auch wie in der Bildungsarbeit sagt hier, der Staat und die Kommunen braucht man nicht. Aber gerade so Ausstiegsprozesse können nur funktionieren, wenn sie auch so therapeutisch begleitet werden.
Ja, auf jeden Fall.
Weil du kannst also jemanden, wir haben in Salzburg ein Projekt gehabt, zwar Neonazi begleitet, der eine war eher Kader, bei dem ist es gelungen, der Ausstieg. Ja, der hat sozusagen im Kopf erkannt, war falsch. Ja. Mhm. Beim anderen war es biografisch zugrunde gelegt und da war es unmöglich, weil eben die Traumatisierung so stark war, und solange das nicht angegangen wird, ist ganz schwer, da Ausstiegsprozesse in Gang zu setzen.
Mhm. Und eben der zweite Weg der Prävention diesbezüglich wäre eben diese Scharniergeschichte so gut wie möglich zu zerstören irgendwie. Natürlich, das müsste das politisch gewollt nicht sein, und eben, das ist es.
Das ist eben das Problem in Österreich. Das ist lange gewachsen, über Jahrzehnte. Ja. Und es hat eben schon in den späten 40er Jahren begonnen, als der Entnazifizierungseifer nachlässt, der Kalte Krieg sozusagen Platz greift und die Anti-Hitler-Koalition auch in Österreich zerbricht. die Großparteien ihren Wettlauf beginnen, um die sogenannten ehemaligen, ja, Nationalsozialisten. Mhm. Und das hat man ja für sich nutzen können. Das dritte Lager stellt sich dann hin und sagt, ja, wenn nichts passiert wäre, so hups, ja, jetzt sind wir wieder da. Mhm. Ja, quasi. Nach 55 kam es der letzte alliierte Soldat draußen. Gründet sich oder beginnt sich die FPÖ zu gründen. Sie hat einen längeren Vorlaufprozess, ja. Aber die FPÖ kann es erst ab Ende 55, Anfang 56 geben. Mhm. FPÖ wäre FPÖ wäre mit alliierter Kontrolle tatsächlich nicht möglich gewesen. Also wer war der erste FPÖ-Obmann? Gewisser Anton Reintaler, der war im März 1938 im Hochverräterkabinett, und ich verwende jetzt ganz bewusst diesen Ausdruck, der ist ja nämlich auch juristisch relevant, mhm, in fast allen Ländern der Welt, ja, im Hochverräterkabinett Seyß-Inquart, Landwirtschaftsminister, ja, März 38, ja, organisiert den sogenannten inneren Anschluss, ne, wird 45 im Schnellverfahren entnazifiziert. Das heißt in Österreich Befreiung vom Schuldvorwurf, Entnazifizierung.
So kann man.
Hat der Josef Haslinger, das ist nicht von mir leider. Und übernimmt dann die FPÖ. Die Margit Reiter hat ganz gut, oder was heißt ganz gut, ausgezeichnet, sehr gut das nachrecherchiert und hier, vor allem mit dem Nachlass vom Rheintaler, diese Frühgeschichte der FPÖ, ist, glaube ich, letztes Jahr erschienen, die ehemaligen. Ganz ein wichtiges Buch, das vor allen Dingen blamiert, allein das Buch von der Margit Reiter blamiert die ganze FPÖ-Historiker-Kommission, wenn ihr euch erinnern könnt.
Mhm. Ja.
Da im Gefolge der Burschenschaft der Liederbuch-Affäre.
Das Buch werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Ja. Da das Archiv übrigens. Wir werden alles verlinken. Ja.
Bitte.
Das ist ganz wichtig. Und darüber ist jetzt glaube ich, ein guter Zeitpunkt, wenn wir bei der FPÖ sein und Historikerbericht, ein bisschen in die aktuelle Situation, beziehungsweise einerseits, wie knapp quasi war es aus deiner Sicht, oder wie gut war es jetzt, dass die ÖVP-Regierung zerbrochen ist an Ibiza? Wie knapp sind wir da vorbeigeschrammt an schlimmeren Tendenzen, wo es hingehen hätte können? Und zum zweiten Punkt, dass wir dann auf die aktuelle Situation Corona so zum Abschluss nochmal
reinkommen. Ja, tatsächlich hat die Regierung, also ÖVP, FPÖ, Ibiza und Strache sei Dank, nicht ausreichend Zeit und Gelegenheit gehabt, alles umzusetzen, was sie vorgehabt haben.
Mhm.
Ja, also muss man sagen, da haben wir noch mehr Glück gehabt.
Ja.
Also insofern muss man dem Strache, und ich war ihm, das ist nicht das erste Mal, dass ich ihm für was dankbar bin. Natürlich, bei ihm ist das oft unfreiwillig. Auch jetzt, dass er wieder in Wien kandidiert.
Ja, das wird super.
Also da muss man natürlich dankbar sein.
Ja. Da werden sich die Führer zerfleischen.
Also die Schmutzwäsche, die da gewaschen werden wird. Na, aber wenn man uns anschaut, das Regierungsübereinkommen, das Programm, das damals Regierungsprogramm, das verabschiedet wurde und wo schon begonnen wurde, umzusetzen, vor allen Dingen im Bereich Bildung, ja, zurück in die 60er Jahre, Stopp aller Schulversuche, Wiedereinführung der Noten, wieder Sonderschule, also die ganzen Integrationsmaßnahmen, also ich sehe zum Glück nicht alles dann umgesetzt worden, aber da wäre es, wie im Übrigen auch bei Schwarz-Blau 1, auch da hat es zunächst in der Bildung begonnen, ja, aber damals noch mehr in den Hochschulen, da haben sie sich diesmal nicht wirklich rangetraut, also mit der ÖH da sich anzulegen, das haben sie delegiert, wenn man jetzt so will, das ist leider den Neos dann selber eingefallen, weil in Österreich ist das Problem nicht nur die Regierung, sondern oft und auch die Opposition, in dem Fall die Neos, die unter Schwarz-Blau den Antrag stellen, der österreichischen Hochschülerinnenschaft das allgemein politische Mandat abzusprechen.
Muss man
sich vorstellen. Das heißt, dass die ÖH nur mehr noch über Unibelangen sich äußern darf, nicht mehr gegen rechts demonstrieren, nichts mehr finanzieren darf, was man eigentlich von der Regierung erwartet hätte, ja, weil die natürlich so ein Widerstandsnest ausräuchern, um jetzt in dieser martialischen Terminologie der Rechten zu bleiben.
Aus welchen Hintergründen haben das die Neos gemacht? Das ist bei mir komplett vorbei.
Die Hintergründe sind vielleicht so das Neos-Programm, ja. Quasi die junge ÖVP als Partei irgendwie gegen die ÖH die halt zu links ist und zu wenig um das Studium per se. Also ich kenne jetzt das Universitätsprogramm der NEOS nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die Universität noch vor allen Dingen im wirtschaftspolitischen, ökonomischen Standpunkt bewertet wird und da hat halt sowas wie allgemein politisches Mandat, Engagement, wenig Platz, da geht es eher halt um eine Fachkräfteausbildung, auf akademischem Niveau und möglichst wenig. Kann ich mir, aber da müssen wir wirklich die NEOS fragen, was da passiert. Aber ja, ist das eine, der Bildungsbereich noch, und da ist eh begonnen worden, Stichwort Arbeitszeitverlängerung, 12-Stunden-Tag und so weiter. Sozialbereich, wenig überraschend. Also wenn zwei Parteien mit so einer Agenda und so einem Programm eine Regierung bilden, ist klar, dass da für die unselbstständig beschäftigen, nichts Gutes rausschaut, was, und das haben wir eigentlich beim grundlegenden Problem, uns zur Frage bringt, warum wählen Arbeiter und nicht so viele, aber auch Arbeiterinnen so überdurchschnittlich oft FPÖ oder haben FPÖ gewählt. Ja, das ist zeigt eben, dass dieser Hinweis auf, und die SPÖ und die Gewerkschaft, die haben sich ja wirklich da ausbissen dran, so die Zähne ausbissen, dass sie sagen, ja, schaut her, aber unter denen geht's euch auch viel schlechter, und das war unter Schwarz-Blau 1, Schwarz-Blau, man hat so viele Beispiele, ja, man hat so viele Zahlen, ja, das Einkommensverlust, Einkommensschere, ja, Schere, und jetzt Arbeitszeitverlängerung, Einsparungen im Sozialbereich hier und dort, Zumutbarkeit, also Verschärfung am Arbeitsmarkt, Zumutbarkeitsbestimmungen und so weiter, das hat alles nichts gebracht. Warum? Weil dieses, wie früher die Linken gesagt haben, objektive, unter Anführungszeichen, Interesse, das ökonomische, soziale Interesse, zurückgetreten ist, offenbar auch als Wahlmotiv gegenüber dem, was so kulturelles Interesse, Identität oder, sagen wir, um was es geht, um einen Rassismus. Und das sehen wir auch bei den Nachwahlbefragungen, bei denen die FPÖ gewählt haben und seit es die eigentlich gibt, ja, also seit den 90er Jahren steht immer als erstes bei den FPÖ-Wählerinnen, ja, oder abwechselnd mit Spitzenkandidat, hängt natürlich davon ab, wer es ist, wird jetzt nicht mehr so häufig sein, aber steht immer das Motiv Ausländer, 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 Ausländer. Mhm. Also, und da ist die Frage, wie hat das passieren können, ja, dass es der Rechten, ja, und da spreche ich jetzt nicht nur von der FPÖ, weil da kann man auch Teile der Boulevardmedien reinnehmen, ja, zum Beispiel, also der Rechten ganz allgemein gelungen ist, dass ja in diesem Bevölkerungssegment sozusagen ja die Bereitschaft, entlang seiner eigenen Interessen ökonomischer Natur zu handeln, zurückgeht zugunsten eben dieser Bereitschaft, die Partei zu wählen, die verspricht, dass den anderen nur schlechter geht wie mir.
Mhm. Ich meine, da hat die SPÖ meines Erachtens ja eben ein Riesenproblem, und das schon seit langer Zeit, und sie werden es so schnell auch nicht lösen, dass sie quasi in der Vergangenheit ihre Wählerschichten, die sind im Arbeiterbereich gewesen, dass die quasi, wollen sie ansprechen, aber eigentlich sind sie eher dann wieder Akademikerpartei mittlerweile. Und dieser Zwiespalt, der zerreißt sie und lässt sie keinen Weg finden.
Voll. Vor allen Dingen haben sie nicht, oder glauben sie es nicht mehr zu haben, weil ja die SPÖ sozusagen nach rechts gerückt ist, ja, unter Franitzky, Klima und vor allen Dingen Gusenbauer. Und das heißt, damit aber im Neoliberal auch geworden ist. Das heißt, diese Integration über Materielles, über Transfer, über soziale Standards und Sicherheit, sozusagen, die ist nicht mehr möglich. Ja. Und das war aber die Stärke der Sozialdemokratie, ja, das Materielle, ja, der Wohlfahrtsstaat, der Sozialstaat. Die Stärke eben der Rechten, neben der Angst, ja, ist die Verteidigung der Identität, und das gehört zusammen. Ja. Und da kann die Sozialdemokratie nur verlieren. Ja, das heißt, wenn es ihnen nicht gelingt, und dazu müsst ihr sie quasi neu erfinden, ja, als sozialdemokratische Partei, und da wäre vielleicht jetzt eher eine gute Gelegenheit, weil wir ja gesehen haben, in Zeiten der Corona-Krise, dass es ja sehr wohl geht, ja, die Maastricht-Kriterien über Bord zu werfen. Ja, und jetzt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe an allen, was da jetzt versucht wird, aus der Krise zu kommen, sehen nicht für Neoliberales.
Genau.
Ja, das ist eher die Ursache des klassische, Ganzen. Genau, genau. Jetzt wird wieder klassisch keynesianistisch, ja, investiert, und es muss auch so sein, ja, bis hin zu verstaatlicht oder teilverstaatlicht, ja. Ja, und dann wird das Ganze, aber das befürchte ich eben, dass nicht dabei bleibt und dass man eben nicht daraus lernt. Sobald das Werkel wieder halbwegs läuft, geht's wieder sozusagen zurück. Wieder privat, 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 privat.
Ja, wird so sein, leider.
So immer wieder, ja. Aber es wäre eben jetzt eine gute Gelegenheit, zu, eben auch für die Sozialdemokratie, zu sagen, hey, Leil, schaut's her, was jeder macht, ist genau das, was wir immer gefordert haben, ja. Eben, wäre halt besser gewesen, schon vor, bevor es zu spät ist, also vor so Krisenzeiten. Und ich, ja, dann gelingt es vielleicht wieder, also wenn man auch so eine sozialpolitische Glaubwürdigkeit wieder erlangt. Und die hat die SPÖ verloren, und in Identitätsbelangen hat sie keine Glaubwürdigkeit. Richtig. Zum Glück, weil das ist ja nicht, also wie gesagt, das kann man ruhig den Rechten, sowas wie Identität, das kann man ruhig den Rechten überlassen.
Wenn der Staat prinzipiell, eben, das ist er aktuell ja, das ist auch eine der Chancen, die sich bieten gerade, wir werden viele nicht nutzen von diesen Chancen der Krise, aber eine der ganzen Sachen ist, dass die Bevölkerung sehr, sehr viel Vertrauen in den Staat wieder hat und in die Politik wieder hat, aktuell zumindest, das kann sich ja auch schnell ändern, und damit auch Identität gibt. Ja, also gibt quasi die Regierung ohne Rechtspopulismus im Prinzip aktuell zumindest, Identität an die Bevölkerung, und dafür braucht es dann die Rechten nicht mehr. Ne?
Voll, und es braucht vor allen Dingen, damit Bevölkerung und Regierung, egal wer jetzt drinnen sitzt, aber so eng zusammenrücken, braucht es natürlich einen Außenfeind, und da kann er unsichtbar sein wie ein Virus.
Also umso besser, wenn er unsichtbar Angst. Ist. Ja. Also
das klar, nur die Gefahr ist eben, aber das wissen wir eh schon, er wird halt dann sichtbar gemacht, ja. Eben an asiatisch aussehend, und Anführungszeichen zum Beispiel, ja, wo die Übergriffe steigen, ja. Also da müssen wir uns noch ganz warm anziehen, beziehungsweise wenn wir uns anschauen, wie jetzt auch FPÖ und rechter Rand und rechts von der FPÖ versucht worden ist, dort diese Lockerung der Ausgangsbeschränkungen und so weiter, gerade auch mit Blick auf religiöse Zeremonien und so, Kirche und so weiter, zu sagen, ja klar, jetzt, weil die Muslime Ramadan haben, jetzt. Also und so auf so vielen Ebenen, also es ist wirklich auf der einen Seite so widerwärtig, wie da versucht wird, auch gerade in so Zeiten, quasi diese unsichtbare Angst sozusagen an einem sichtbaren Objekt, an ein sichtbares Objekt zu binden, und davon dann politisch natürlich Kleingötze.
Genau. Weil sie ja derzeit nicht viele andere Möglichkeiten haben, muss man sagen. Es ist derzeit sehr viel Konzentration auf der Regierung, auf den einzelnen Ministern, und da kann natürlich gleich einmal die Opposition untergehen, und dann müssen sie halt eben genau wieder solche radikale Schritte setzen, um da einfach laut zu sein, weil die das die ja nicht anders schaffen, ein Narrativ zu erzeugen.
Aber aktuell aus meiner Sicht sind das, also gerade bei der FPÖ sind das die Schreiereien und wilden Verschwörungstheorien auch, die sie verbreiten, die eigentlich quasi des Zusammenhaltens noch der letzten 10%, die aktuell für die FPÖ stimmen würden, dass die nicht auch noch zur ÖVP wechseln, und nicht jetzt quasi der Ausbau der Macht, weil das mit solcher Aussage wünscht natürlich nicht, aber du sicherst da vielleicht dein Potenzial da.
Genau, aber sie wissen, und also zumindest der Herbert Kickl und die Intelligenteren in dem Milieu wissen, dass ihre Zeit kommt.
Ja,
und das war immer so in der Geschichte, und das war auch nach der letzten Finanz-Wirtschaftskrise. In der Krise ist die Rechte schwach, also die extreme Rechte.
Weil sie keine Antworten haben?
Weil sozusagen die Antworten, wie die Theresa gesagt hat, dass der Staat sozusagen wieder, oder was weißt du, der Staat und Bevölkerung wieder zusammenrücken und so weiter. Also da profitieren eher die, wobei im Fall von Österreich kann man ja dann immer von etabliert und nicht etabliert, aber jetzt global sozusagen die alten Parteien der politischen Mitte. Ja, eben da geht's um sowas wie Stabilität, Vertrauen und so. Nur, wenn das dann vorbei ist, ja, und das sieht man im 2008, die Krise wird sozusagen bewältigt, die Frage ist eben wie, ja, zu Lasten von wem, und jetzt kommt's, das ist der entscheidende Punkt, und so ist auch, und ich will das jetzt nicht zu sehr parallelisieren, nicht zu viel Angst machen, aber der Faschismus kommt nicht sozusagen am Höhepunkt der Krise an die Macht, sondern quasi nach der Krise, als die Leute gesehen haben, und das ist das Entscheidende, am Beispiel der Zentrumspartei, also der Mitteparteien, der Sozialdemokratie, der Konservativen, aha, es geht so, wir sind in dem Abgrund oder fast im Abgrund, und viele von uns, ja, auch unmittelbar verhungert, ja, wie reagiert die Politik drauf? Es geht so weiter wie bisher. Selbe Wirtschaftssystem, ja, selbe Institutionen, es geht genau gleich weiter. Und aus dem heraus entsteht dann die Wut.
Also aus einem Glaubwürdigkeitsverlust dann, quasi von den Regierenden
führt es dann hin. Also es sind die Nachwehen der Krise, die trifft, die so weitermachen wie vor der Krise. Und also, wir sind jetzt ÖVP und Grüne, ich bin jetzt kein Politikberater, aber mir geht es natürlich um die Gesellschaft, ums Leben hier, vor allen Dingen eben für die Schwächeren, dass ich da schon warnen möchte, davor wieder zu dieser alten Normalität zurückzukehren.
Also das wäre quasi so dieser ein Lösungsansatz von vielen, was natürlich braucht, dass quasi die Politik ab, im Prinzip jetzt dann bald, wenn uns nicht die zweite Welle erwischt, dass sie quasi auch diese Glaubwürdigkeit nicht verspielt, sondern wirklich Systemänderungen jetzt durchführt. Sie waren zum einen aus meiner Sicht schwer durchsetzbar die letzten vielen Jahre.
Na, vor allem, weil Österreich hat sich selbst wie die EU-Länder selbst sozusagen da Fesseln angelegt. Aber man hat jetzt auch gesehen eben, wie schnell Maastricht über Bord geworfen werden kann. Das müssen wir uns merken.
Ich glaube, dass genau das die Sachen sind, die wir mitnehmen müssen jetzt genau aus dieser Situation, die wir haben und nicht wieder, wie du es auch sagst, aus ganz vielen Gründen, nicht wieder zu dem Zustand von Februar jetzt für Österreich zurückgehen, ohne irgendwelche Konsequenzen aus dem Ganzen.
Genau.
Das ist gut. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, einen Punkt hätte ich noch.
Schönes Schlusswort,
oder? Ja, ich hätte auch nur einen Punkt, einen schnellen. Und zwar gerade so diese, wie siehst du gerade die Tendenz eben in Richtung Tracking-Geschichten, in sowas. Wo ist der Punkt, wo man einschreiten sollte, wo man eben auch auf die Straße gehen sollte? Ich glaube, den Punkt werden wir bekommen.
Aber erreicht, Also es beginnt ja schon mit 9/11, ja, und ist ähnlich auch hier wieder Gefahr von außen, eine Bedrohung, die einen realen Kern hat. Also es gibt den Dschihadismus, es gibt den Coronavirus, ja, klar. die aber im Fall des Dschihadismus noch viel mehr wie bei Corona ist. Also ich gehöre nicht zu denen, wie vor allen Dingen auf Seiten der Rechten, aber da gibt es auch bei Linken manche, die da so ein bisschen sich verrennt haben, die sozusagen die Bedrohung leugnen wollen durch den Virus. Aber es ist ganz klar, dass die Kräfte sozusagen des Autoritären, der Überwachung, der Kontrolle, so etwas nutzen, um etwas durchzusetzen, was in Zeiten weniger Angst nicht durchzusetzen wäre. Ja, und es gibt diese das, was beschreibt, ist weniger schön, aber diesen sehr bezeichnenden Satz oder diese Formulierung, die Freiheit stirbt mit Sicherheit. Ja, also je mehr Sicherheit, desto weniger Freiheit.
Ja.
Und und da ist es eben sozusagen auch gegen diese Propaganda, die uns auf allen Kanälen entgegenschwabt, sozusagen von der Sicherheit und dieses Sicherheitsversprechen, da ist wieder, wie gesagt, ohne die Notwendigkeit, ist ganz klar, also es braucht die Bekämpfung des Terrorismus, auch polizeilich, auch militärisch, davon rede ich nicht, auch wenn mir die Prävention viel lieber wäre, und es im Übrigen auch ökonomisch sinnvoller wäre. Also
wie immer.
Prävention tragt ökonomisch auch mehr wie dann Repression. Aber ja, dass man dieses Austrarieren nicht aus die Augen verliert und die Leuten allein können wir das nicht, aber dass man halt versucht, den Leuten auch ein bisschen Angst zu nehmen, und ich weiß schon, das ist gar nicht so leicht. Gerade in einer Medienlandschaft wie der österreichischen, wo halt, also es lebt ja nicht nur die extreme Rechte von der Angst, sondern auch viele Medien, der ganze Boulevard. Genau. Ja, weil natürlich kann er wie eine positive Nachricht lesen. Ja, das fragt ja keiner nach.
Viral, das heißt, werden die Negativen. Ne?
Genau. Also, und da kämpft man natürlich gegen schon sehr mächtige Gegner, wenn man so will. Ja, Medienlandschaft. Aber dennoch, würde ich da die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Menschen, vielleicht die Freiheit sie wieder erinnern, aber natürlich, je länger das dauert, und die Debatten. Und wir haben ja auch gesehen, es ist ja nur in Corona jetzt etwas zugespitzt worden, was ja schon länger, oder Entwicklung zugespitzt worden, die ja schon länger zu beobachten ist, vor allen Dingen in Osteuropa. Hm. Ungarn am Weg zur sogenannten illiberalen Demokratie, ja, Polen, dass Ungarn weitgehend folgt oder es versucht zu tun. Und dann darf man nicht vergessen, das war für mich so eines der eindrücklichsten Ereignisse des Wahlkampfes 2017, diese Konfrontation zwischen Strache und Kurz, wo sie eigentlich, das war sehr harmonisch, und sie sind an einem Punkt streitert worden, nämlich wo sie gesagt haben, wer ist dem Orban näher? Ja. Also quasi, gerade halt, dass nicht ihre Handys aussagen, schaut sie ja mit Tonto. Wirklich, das finde ich schon interessant. Ja? Und wenn man uns anschaut, wie die ÖVP der Fidesz auf europäischer Ebene die Mauer macht, ja, wenn es darum geht, die endlich auszuschließen. Ja,
ja, also von der Leyen quasi ja die Wahl gesichert mit den Stimmen von Ungarn. Und genau, dementsprechend werden sie nicht darauf reagieren.
Ja. Genau, CDU ist da natürlich auch, oder CSU noch mehr, die erledigen immer die Arbeit am Recht dann, schon seit längerer Zeit. Also ja, und da bin ich mir halt auch nicht so sicher, ob ich einer Partei, deren Vorsitzender stolz ist auf seine Nähe zu so einem wie Viktor Orban, quasi die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit und die Freiheit sozusagen anvertrauen möchte.
Das haben wir auch in einem unserer Podcasts sehr thematisiert. Genau, dieses Streitgespräch, wer der bessere Freund vom Diktator ist.
Voll.
Also, ich weiß nicht, was, eine Herde brauner Pferde oder was, der eine davor. Also, das haben wir mehrfach schon angemerkt und das ist auf jeden Fall so. Und aus meiner Sicht ist es einfach jetzt, Corona ist irgendwie der feuchte Traum von Law and Order Fraktion bei uns, genau. Überhaupt weltweit. Ja. Und, sie machen eben, wie wir davor schon erwähnt haben, jetzt durch die Beraterin, also mal wird was aufgelassen. Und da werden noch mehrere Punkte daherkommen. Wir werden auf jeden Fall diesbezüglich auch berichten und darauf hinweisen, dass es so ist und dass wir ihnen da ein bisschen in die Suppe spucken, weil das ist nicht zu akzeptieren. Aktuell, ja, ich verstehe vieles, aber das muss aufhören. Ja. Und wir dürfen dann nicht in chinesische und so weiter Gefilde kommen. Ja.
Vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, es ist wieder alles auch im Blick, also wie geht's weiter, ja, wie werden sich die sozialen Widersprüche entwickeln, auf welchen Schuld, also wer wird die Folgen der Krise zu tragen haben und mit Blick auf so auch soziale Verwerfungen und Konflikte, da wird es noch einmal natürlich so besonders interessant, wenn ein Staat so viel Daten über seine Bürger und Bürgerinnen sammelt, ja. Was heißt das dann bezogen auf Repression? Ja, in anderen politischen Verhältnissen.
So ist es, ja. Da heißt es wachsam bleiben. Ja.
Ja.
Das ist es, genau. Und bereit für den Widerstand. Genau.
Schauen wir. Wird es hoffentlich in dieser Form nicht brauchen, aber.
Hoffentlich nicht, aber zumindest in einer kommunikativen Form.
Widerstand. Ja. Genau. Und in einem weiten Verständnis des Widerstandes ist es eh. Ja. Hoffentlich noch nicht zu spät dafür.
Andi, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Es war unglaublich interessant mit dir.
Schön.
Ich glaube, für unsere Hörer dann auch sicherlich.
Definitiv. Also eine Bereicherung unseres Angebots.
Und ja,
ich denke, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, wir machen sicher nochmal einen weiteren Teil. Weil wir werden nur so viele Punkte im Kopf, was ich noch gerne besprechen würde, so im Detail. Aber auf das werden wir dann vielleicht Spezialsendungen machen.
Ja. Jederzeit.
Weil jetzt funktioniert ja auch die Technik wunderbar. Ja. Und ja, damit glaube ich, lassen wir die Premiere zu Ende gehen.
Ja.
Wiederum vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke.
Und ich kann dir nur wünschen, die Motivation zu behalten. Es ist bewundernswert. Ja, deine Arbeit und eure Arbeit generell ist wirklich sehr viel.
Vollen machen wir die Rechten nicht. Dass wir
niemals. Nein. Gemeinsam sind wir stärker.
Ja, genau. Also.
Vor allem klüger. Ja.
Nicht so schwierig.
Aber damit,
alles klar, ja dann. Danke mal für die Aufmerksamkeit bei den Hörern. Und wir hören uns demnächst mit einer neuen Sendung wieder.
Ja.